Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Es ist viel passiert in der vergangenen Woche und das nehmen wir zum Anlass, natürlich wieder eine Ausgabe von Shortleg kompakt für euch bereitzustellen, dem Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Mein Name ist Kevin Barth, nach längerer Umzugspause mal wieder dabei, damit der älteste und der jüngste Host des Podcasts mal wieder zusammen. Ich begrüße an meiner Seite Benny Scherb.
Ja, hallo, Daten.de Opa offensichtlich dann in dem Fall, ne?
Es gibt noch ein paar Ältere im Team.
Das aber stimmt, ja.
Ja, ja. Damit ich das nicht alles wieder vergesse, was wir vorhaben, will ich gar keinen Zeitplan aufsagen, sondern wir zeichnen auf am Donnerstag, den 13. März morgens. Das heißt, wir blicken als erstes kurz auf Premier League Nacht Nummer 5 in Brighton. Gewonnen wurde die von Luke Littler, der schlägt Nathan Aspinall und zwar mit 6-3. Fährt außerdem Siege ein gegen Michael van Gerwen, 6-2 und Chris Doby, 6-5. Er spielt 100, 106 und 98. Ja, trotzdem war Luke Littler damit fast nicht die Hauptattraktion des Abends, denn es gab zwei Neundarter, die gefallen sind. Luke Humphreys wirft einen im Viertelfinale gegen Rob Cross und unterliegt. Und auch dem gelingt dasselbe. Rob Cross spielt im Halbfinale einen Neundarter und es reicht nicht, um Nathan Aspinall zu bezwingen. Dann zu Littler noch, der war gegen Doby kein einziges Mal vorne, bis auf das letzte Leck im Viertelfinale, wo er dann sich 6-5 durchgesetzt hat. Nathan Aspinall stand zum zweiten Mal in einem Premier League Endspiel in dieser Saison. Er holt im Halbfinale gegen Cross einen 2-4 Rückstand auf und checkt im Decider 70 Punkte, schlägt Stephen Bunting mit einem 106er Average. Bunting, gutes Stichwort, der arme Kerl, noch immer ohne Sieg.
Ja.
Rob Cross spielt im Viertelfinale gegen Humphreys 111,19. Van Gerwen bislang nie übers Halbfinale hinausgekommen, nur mit einem 90er Average. Das reicht halt in den meisten Premier League Partien nicht. Gavin Price hat sich relativ schwach präsentiert, diesmal bei seiner Viertelfinalniederlage gegen Michael van Gerwen. Ja, und in der Tabelle Luke Humphreys mit 8 Punkten. Moment, das ist falsch. In der Tabelle haben wir Humphreys, der hat 15 Punkte, Littler mit 13, Aspinall 8, Van Gerwen 8, Price 7, Rob Cross mit 6 Punkten, dann kommt eine Lücke zu Doby mit 3 Punkten und Stephen Bunting auf 0.
Immer noch.
Ja, dann machen wir direkt den Sprung zu den Premier League-Spielen, die dann noch anstehen. Am heutigen Abend würde ich dann einfach in der Vorschau, in den Ausblick kommen auf das, was euch in der nächsten Folge erwartet und würde einfach sagen, wir machen den Sprung nach Wietze zu den Belgium Darts Open, erstes European Tour Event des Jahres und Luke Littler verteidigt seinen Titel. Er schlägt Mike de Decker mit 8-5, 103er Average im Finale und auch ansonsten, ja, Siege gegen Ryan Searle, 6-3, 94er Average, dann Luke Woodhouse, 102, gegen Chisnell gewinnt er mit 6-4, spielt 103. Drei drehten 2-4 Rückstand und dann schlägt er noch James Wade mit 7-3 und einem 103er Average. Das war schon typisch Littler, auch wenn er durchaus das ein oder andere Mal gefährdet war, aber man dann das Gefühl hatte, er kommt da trotzdem irgendwie raus. Wie hast du das gesehen, Benny?
Ja, ich finde es eigentlich immer besonders beeindruckend, wie dominant er dann tatsächlich aber in den finalen Spielen eines Turniers auftreten kann, weil, um es jetzt mal deutlich zu sagen, die Partien jetzt im Finale gegen, im Finale und im Halbfinale, auch im Halbfinale gegen James Wade, das waren ja, da ist am Ende nichts angebrannt groß. Die Partie früh schon in die Hand genommen, 3-1 ja zum Beispiel dann und 4-2 dann im Finale. Der Decker, der Lokalmatador, kommt da nochmal ran mit dieser 116, die er checkt. Aber so bleibt ja, also er hält ihn immer auf Distanz, 6-3 dann am Ende. Der Decker kämpft sich dann nochmal mit einigen guten Lecks, mit diesem 14er und dem 11er dann mit den 280ern nochmal auf ein 5-7 ran. Aber dann ist das einfach grundsolide, per 14-Data den Titel festzumachen und ja, Vize direkt auch zu bestätigen aus dem Vorjahr. Das ist eine sensationelle Geschichte und hinten raus wieder, ja, ist es ja auch da schon eine Siegesserie, die sich auch in dieser Woche noch bestätigt hat.
Ja, die drei Leckgewinne nacheinander von 4-3 auf 7-3 waren hier möglicherweise entscheidend. Ich glaube, gegen Ryan Searle wäre er vielleicht zu packen gewesen, aber man kann natürlich dann gerade im ersten Spiel auch sagen, gut, wenn Searle aufgedreht hätte, wenn Searle noch ein bisschen besser gewesen wäre, hätte Littler auch hier ein Mittel gefunden.
Ja, definitiv.
Also,
Also,
ja.
das kann man auf jeden Fall sagen. Das war wahrscheinlich so die härteste Partie für ihn. Und das muss man ja auch sagen. Littler hat sich da als einer der wenigen Favoriten auch durch solche Partien eben durchgemogelt, kann man ja fast sagen. Während ja ganz viele andere große Namen schon sehr früh gescheitert sind, ne?
Ja, genau. Ich würde es gerne vom Finale an aufrollen.
Jawohl.
Wichtiger Hinweis, den du gegeben hast, definitiv. Einige Premier League-Spieler früh auf der Strecke geblieben. Aber Mike de Decker müssen wir schon auch nochmal ansprechen.
Ja.
Erstes European Tour-Finale für ihn. Er kämpft sich irgendwie durch sein erstes Spiel gegen Thomas Lovely, schlägt dann aber Luke Humphries mit einem 100er Average. Price checkt 130 und 170 und eben auch Ross Smith überlebt da einen Matchstart und checkt 78 im Decider. Da ist ja ganz schön viel auf der Decke eingeprasselt in letzter Zeit. Seine Aussagen über die Nichtberücksichtigung für die Premier League. Und dann haben viele gedacht, ja gut, jetzt muss er aber auch liefern,
Ja.
was er aber bis dato nicht getan hat. Wie ist also dieser Erfolg auch auf heimischem Boden ausgerechnet jetzt einzuordnen?
Oh, ich glaube, das kann man nicht minder schätzen, dieses Finale, was das für ihn bedeutet. Das ist ja auch sein erstes European Tour Finale. Und du hast es schon absolut richtig gesagt. Also, er hat sich sehr beschwert, dass er als Sieger eines der wichtigsten Majors dann nicht berücksichtigt wurde jetzt bei der Premier League. Aber du sagst es ja schon richtig. Also wenn wir da jetzt auch auf das erste Major-Turnier schauen, auf das Winamah World Masters, wo er in der zweiten Runde schon rausgegangen ist. Auch sonst lief auf der Pro Tour und Co. bisher nichts so, wie er sich es gewünscht hat. Auch spielerisch war da sehr viel nach unten zu sehen. Da haben, glaube ich, viele Kritiker auch gesagt, okay, offensichtlich war es die richtige Entscheidung, dass man sich hier nicht für den Decker entschieden hat. Aber dieses Turnier war, glaube ich, echt nochmal, und das zeigen, glaube ich, auch die Pro Tour-Turniere, die jetzt auch hinter uns liegen, so ein kleiner, naja, Funken, der jetzt wieder das Feuer zum Entfachen gebracht hat. Das war ja spielerisch auch wirklich ein ganz anderer De Decker, als den wir ihn bisher in diesem Jahr gesehen haben. Auch diese Partie gegen Schindler dann ja am Finaltag, im Achtelfinale bei
Die
diesem
habe ich
6 zu 3.
ausgelassen, habe ich gerade gesehen. Oh
Entschuldigung.
je.
Ich dachte, wir gehen da
Ja,
gleich nochmal drauf ein. Aber
aber.
das ist ja Wahnsinn. Also am Ende war das dann auch einfach der Druck von De Decker. Das war dann wieder so dieses De Decker-Scoring, was da auch hervorgekommen ist. Und der Druck war dann zu hoch. Und wenn De Decker genau da reinkommt, dann sieht man hier, glaube ich, ganz gut, wozu er in der Lage ist und was auch für ein Damage er anrichten kann. Das war wirklich sehr, sehr stark.
Ja. Ist natürlich die Frage, ob ihn das jetzt kickt, ob da jetzt
Ja.
mehr kommt oder ob er einfach unkonstant bleibt. Immer wieder mal so eine Performance wird halt nicht reichen, um sich nachhaltig für höhere Aufgaben zu empfehlen. Aber er wird ja dieses Jahr sehr, sehr sicher mit Dimitri zusammen den World Cup spielen dürfen. Da bin ich sehr gespannt, wie er da dann auftritt.
Ja.
Hast du Ross Smith im Halbfinale erwartet? Schlägt ja Rob Cross am Samstag unter anderem mit einem 112er Average.
Boah, das war schon, also erwartet ehrlicherweise nicht. Auch da kann man, glaube ich, durchaus sagen, dass er sich durch ein, zwei Partien etwas durchgemogelt hat. Ich denke da zum Beispiel an diesen Decider gegen Bunting bei dem 6 zu 5. Das war ja ein Ritt auf der Rasierklinge und auch kein sonderlich starkes Spiel, aber vielleicht muss man dann für ein Halbfinale auf der European Tour genau durch so eine Partie dann auch mal durchsteigen. Aber auch bei Ross Smith sieht man ja gerade durchaus, dass er durch so ein Turnier ein bisschen den Rückenwind mitnehmen konnte. Also dieses Halbfinale war dann ja wirklich auch eine starke Partie. Am Ende war es ja dann auch wirklich sehr, sehr knapp mit diesem Decider gegen Mike De Decker. Aber ja, Starkes Turnier von ihm. Auch das konnte er dann, glaube ich, mitnehmen, jetzt zumindest über diese Woche. Das werden wir gleich noch sicherlich auf der Pro Tour besprechen. Aber ja, ehrlicherweise hätte ich es nicht so vorher gesehen.
Ja, dann haben wir noch James Wade gehabt, der auch im Halbfinale stand und halt irgendwie schon einer der Trend Boys der letzten Wochen ist. Auch das ist ja dann diese Woche noch weitergegangen. Viertelfinale für Johnny Clayton, der gegen Dirk van Dijvenbode drei Matchstarts übersteht, aber ansonsten, wie ich finde, ja, relativ durchschnittlich unterwegs ist. Das kann auch mal früher zu Ende sein. Price spielt sich auch ins Viertelfinale mit 112 gegen Rian van Veen und 101 gegen Damon Hatter. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass auch gegen De Decker eigentlich mehr drin war.
Ja, definitiv. Das war, warte, jetzt habe ich es gar nicht auf. Das war das Viertelfinale.
Ja, das Viertelfinale, genau.
Genau.
Da
Ja.
hat er auf jeden Fall Möglichkeiten zum 5-5, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau. Er hatte Möglichkeiten zum 5-5. Price ja spielerisch gerade auch durchaus on fire. Aber die Ergebnisse haben
Ja.
jetzt so richtig in letzter Zeit gefehlt. An solchen Momenten denke ich mir, da merkt man eben doch, dass es trotzdem nicht dieser alte Dominator-Price ist. Weil, naja, The Best hätte in dem Fall tatsächlich auch einen De Decker dann geschlagen und diese Chancen genutzt. Aber so war es eben der junge De Decker, der sich durchgesetzt hat und noch ins Halbfinale gekommen ist. Aber trotzdem, Price spielerisch gerade eigentlich gut dabei. Jetzt müssen nur die Ergebnisse langsam auch folgen und auch die Titel, weil das ist natürlich sein Anspruch.
Ja.
Und man merkt, finde ich, auch sehr an ihm, dass das an ihm nagt, dass es gerade trotzdem nicht weitergeht, obwohl das Niveau gerade ja eigentlich da wäre.
Erinnert mich ein bisschen an Rob Cross von letztem Jahr, bei dem man
Das
zwischendurch
stimmt,
auch dachte, was
ja.
spielt der da für Werte und es kommt gar nicht so viel ganz, ganz oben im Regal raus. Stephen Bunting wird sich einerseits freuen, dass er sich mal wieder mit einem Viertelfinale auf andere Gedanken bringen konnte, kassiert dort aber dann schon eine vermeidbare Niederlage, die du eben auch angesprochen hast gegen Ross Smith. Und dann Dave Chisnall, auch der ja in letzter Zeit nicht unbedingt mit vielen tollen Resultaten gesegnet im Viertelfinale, dann mal wieder besser unterwegs. Und dann würde ich direkt die Biege zu den beiden deutschen Spielern machen wollen. Martin Schindler schlägt Jim Long, holt da dank einer Leistungssteigerung einen 1:3 Rückstand auf. Auch Dimitri Vandenberg bezwingt er mit 6:3. Mike de Decker ist dann aber zu stark. Ich habe mir da noch verschlafener Start als
Ja.
Hauptproblem Fragezeichen aufgeschrieben. Benny Scherb, bitte.
Ja, genau, diese ersten beiden Legs, das war so ein bisschen verschenkt, diese Anfangsphase. Aber wobei ich ja sagen muss, er hat ja dann relativ schnell eine Antwort drauf gefunden, hat sich dann auf das 2:2 zurückgekämpft und die Partie zumindest zwischenzeitlich wieder spannend gemacht. Ich kann mich da an diese 126, glaube ich, erinnern, die er da checkt, Schindler. Aber ja, am Ende war der Druck dann wirklich, wie gesagt, von der Decker langfristig zu groß und Schindler konnte daran nicht festhalten, auch an der guten Partie am Vortag. Trotzdem muss man, glaube ich, bei Schindler hier das Positive mitnehmen. Zwei Siege in Folge auf der European Tour. Gegen Dimi auch wirklich eine gute Partie gezeigt. Das nötige Glück auch gegen Jim Long auf seiner Seite gehabt, muss man auch dazu sagen. Das war keine Glanzleistung. Aber ja, irgendwie wird den Deutschen gerade nicht sonderlich viel geschenkt, habe ich das Gefühl. Da muss sich jeder, jedes Pfund muss sich da erkämpft werden. Und ja, da sind wir ja eigentlich auch fast schon direkt bei Ricardo, ne?
Ja gut, der hat fünf Matchstarts geschenkt bekommen, die Matthew Dannen daneben gesetzt hat, damit er sich am Freitag durchsetzen konnte. Und dann scheidet er am nächsten Tag aber aus mit 3:6 gegen Dave Chisnall, wo er dann wieder kein ganz so gutes Gesicht gezeigt hat. Also machst du dir ein bisschen Sorgen?
Oh, ehrlicherweise schon, weil, also der Chizzy, den wir hier gesehen haben, das war vielleicht sein B bis C-Game. Der musste gerade so die 90 ankratzen, um hier einen dominanten Erfolg feiern zu können, während Ricardo hier bei 83 am Ende, glaube ich, landet. Das ist einfach zu wenig für eine zweite Runde. Da wäre was drin gewesen. Ich finde ja immer noch, dafür, dass wir Ricardo auf seinem Maximum jetzt schon länger nicht gesehen haben, dafür holte er ja doch relativ zuverlässig Preisgeld. Aber auch da wurde ich, glaube ich, jetzt bestätigt durch die nächsten Proto-Turniere. Das ist spielerisch gerade sowas von inkonstant, was Ricardo leider zeigt. Und dieses Bild, das verfestigt sich gerade irgendwie über einen relativ langen Zeitraum. Und das macht mir schon Sorgen. Vielleicht fällt er da auch gerade weniger auf, weil es durchaus auch andere deutsche Spieler gibt, die mit mehr Schatten als Licht gerade sich präsentieren. Aber ja, irgendwie macht mir das Sorgen, ja.
Ja. Sorgen machen müssen sich wahrscheinlich aktuell nicht Matt Campbell und Boris Kretschmer, die als Qualifikanten, der eine über die Pro Tour, der andere über Eastern Europe, ins Achtelfinale gekommen sind. Das finde ich definitiv noch erwähnenswert. Boris Kretschmer schlägt ja auch Michael van Gerwen.
Ja.
Und dann sind wir ja eigentlich schon bei denen es an diesem Wochenende nicht so gelaufen ist. Van Gerwen mit einem 93er Average gegen Kretschmer unterlegen gewesen. Solche Leistungen musst du bei ihm halt jetzt aktuell immer einkalkulieren. Ne? Das ist jetzt bis auf die WM, ist es nach wie vor jetzt bei ihm immer so, dass du denkst, ja, also ob er das dann, ob er bis zum Ende durchziehen kann, dass. Also ich tippe ihn nicht mehr unbedingt in die Abendsession bei so einer European Tour.
Ja, das ist schon brutal. Also wir haben ja eben über die Premier League auch gesprochen. Da gewinnt man mit einem Average Anfang 90 in der Regel nicht viel. Bunting, der selbst eigentlich auch ein paar gute Spiele schon gezeigt hat in der Premier League, da hat es trotzdem noch nicht für einen Sieg gereicht. Und bei Van Gerwen muss man wirklich sagen, ja, woran liegt es? Immer mal wieder gibt es auch diese Ausreißer nach oben. Auch da kann man jetzt schon wieder auf die Pro Tour verweisen, wo es dann auch mal wieder über die 110 ging im Average. Aber wenn es dann tatsächlich um die Wurst geht, wenn es darum geht, Titel zu gewinnen oder überhaupt mal jetzt hier in den Finaltag einzuziehen, das ist brutal gegen Kritschmer, der definitiv eine gute Partie zeigt, aber ein normaler Van Gerwen schlägt diesen Mann eben trotzdem. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und ja, es wundert mich gerade nicht, weil irgendwie hat sich das ja über das letzte Jahr auch schon gezogen, dass diese Dominanz einfach weg ist oder die andere Spieler mittlerweile in Begriff haben. Aber ja, für Van Gerwen, ich glaube, das ist echt eine harte Zeit aktuell.
Mr. European Tour hätte man ihn ja zeitweise mal nennen können,
Ja.
mit, glaube ich, über 100 Turnieren, die er da gewonnen hat oder so. Ich müsste mir das nochmal genauer, aber ein anderer, den du auf der European Tour auch immer, immer, immer auf dem Zettel haben musstest, war dann auch am Samstagabend schon wieder wahrscheinlich auf der Heimreise. Peter Wright verliert gegen Matt Campbell 22% auf die Doppel. Nathan Aspinall scheidet aus gegen Richie Edhouse im Decider. Chris Doby ebenfalls im Decider raus gegen Dirk van Delvenbode. Michael Smith kassiert mit einem
Ja.
nur 80er Average einen Whitewash von Damon Hatter. Auch da kein klarer Trend erkennbar beim Bully Boy.
Das Ding ist, man sieht mittlerweile so ein Ergebnis und denkt sich, so sehr wundert es mich gerade nicht mehr. Also, er kann einem gerade wirklich leid tun, da läuft gerade nichts zusammen. Auch auf der Pro Tour ist es ja echt eher so semi. Und über wie viele Erstrunden aus wir jetzt schon geredet haben in den letzten Wochen und Monaten, das ist wirklich unfassbar schmerzhaft und brutal, was gerade mit dem Bully Boy passiert. Bei dem Peter Wright muss man ja sagen, auch da wundert es nicht, aber da schon eher, weil man es kennt. Dann kommen eben ein paar Erst- und Zweitrunden-Niederlagen mal wieder bei rum. Aber irgendwie beißt er sich dann mit ein, zwei guten Ergebnissen da auch wieder raus. Bei einem Bully Boy fehlen diese guten Ergebnisse zwischendrin halt gerade völlig. Und also dieses 6 zu 0, das mit einem gerade so 80er Schnitt, das spricht echt eine eindeutige Sprache. Also das ist echt brutal.
Ja, Gary Anderson bei seiner Rückkehr auf der European Tour leider nicht an Luke Woodhouse vorbeigekommen. Josh Rock scheiterte an Boris Kretschmer. Dann hatten wir noch die Host Nation Qualifier. Das haben wir, was habe ich mir da notiert? Cedric Wachemans, der unterliegt gegen Luke Woodhouse dann auch mit 4 zu 6. François Schwayen, keine Ahnung genau, wie man es ausspricht, der hat Matchstarts gegen Wessel Naiman, kommt aber nicht weiter. Cyprian Seibels, der geht in den Decider gegen Ross Smith, da reicht es aber dann am Ende leider auch nicht. Und dann hatten wir noch Patrick de Backe, der mit der klarsten Niederlage 2 zu 6 gegen Germaine Vatimena. Prinzipiell haben sie sich aber, glaube ich, nicht ganz so schlecht verkauft. Wenn du da jetzt nicht mehr groß was zu sagen hast oder dir sonst nichts aufgefallen ist noch, was ich vergessen habe in Vize.
Ich wollte nur noch, ich glaube, Rob Cross haben wir noch nicht erwähnt, der 2:6 gegen Ross Smith rausgegangen ist. Und Ross Smith spielt da mal eben einen 111er Average in Runde 2.
112, ja,
Oder
den hatte ich
112.
angesprochen,
Okay,
aber über
sorry.
Cross speziell hatte ich jetzt nicht mehr gesprochen, einfach weil ich dachte, der Name ist einmal
Genau,
gefallen,
ja.
das muss für heute reichen.
Sehr gut.
Jetzt Sprung zur Pro Tour nach Leicester. Players Championships 5 und 6 standen am Dienstag und Mittwoch an. Joe Cullen gewinnt den Titel am Dienstag, schlägt Sean van Veen mit 8:7, holt einen 4:7 Rückstand auf und übersteht 6 Matchstarts. Puh, aus Sicht von Sean van Veen.
Ja, definitiv. Also da hatte er wirklich an seinem ersten Players Championship-Titel wirklich gekratzt. 6 Matchstarts, du hast schon angesprochen. Und was für ein Tag von ihm bis dahin. Es wäre eigentlich nur die logische Konsequenz gewesen, dann auch dieses Finale gegen Joe Cullen zu gewinnen, der ja, ich glaube, in diesem Jahr auch schon mal in einem Pro-Tour-Finale stand und sich dadurch ja zurück auch in die Ränge für Grand Prix und Matchplay kämpfen konnte. Aber ja, das. Also deutlicher hätte es eigentlich nicht sein können, diese Chance auf den Prototitel. Und für Joe Cullen, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was dieser Titel mental für den Mann bedeutet, der wirklich spielerisch und
Seit
familiär
Februar
wirklich.
22, ja, kein Titel mehr, ne?
Genau, das ist also 3 Jahre her mittlerweile. Unfassbar. Und das hat man dann auch wirklich gesehen, was ihm das am Ende bedeutet hat. In diesem Interview danach mit Dan Dawson war es ja, glaube ich, wo er dann auch ganz klar sagte, das war wirklich eine heftige Zeit, die jetzt hinter mir liegt. Und jetzt habe ich endlich diesen Titel. Und ja,
Ja.
dann noch gegen diesen Van Veen, der im Spiel zuvor eben auch noch einen Littler aus dem Turnier nimmt, der bis zu dem Zeitpunkt ja einfach 19 Siege in Folge gewinnen konnte. Auch einfach eine irre Zeit.
Ja, definitiv. Und davor Van Gerven auch rausgenommen. Van Veen spielt einmal 108. Cullen schlägt unter anderem Humphreys und Mike de Decker ist zweimal dreistellig im Average. Littler, du hast die Siege angesprochen und es gab einen Average von 122,96,
Ja.
den er auch noch gespielt hat. Ich glaube, der vierthöchste auf der Pro Tour seit den Aufzeichnungen von Dart Connect. Littler, de Decker waren im Halbfinale. Littler da natürlich auch noch mit einem neuen Darter, den er auch noch wirft. Es gab ein Viertelfinale für Kevin Dutz und Robert Owen. Und wir hatten noch einen neuen Darter von Gary Anderson.
Genau.
Lukas Wenig, bester Deutscher im Achtelfinale, bezwingt Michael Smith und Ross Smith und unterliegt dann gegen Michael van Gerwen. Eigentlich mal ein wichtiges Zeichen für ihn, sein zweites Achtelfinale auf der PDC-Tour, seit er Profi ist.
Ich habe eben extra nochmal in die Rankings geschaut und wenn ich richtig gerechnet habe, dann war das tatsächlich sein erstes Preisgeld auf der Pro Tour dieses Jahr. Also unter Players Championships Turnieren. Das zeigt auch nochmal, ich glaube, da waren auch viele, also wie bei vielen Deutschen, auch bei dem Gotthard, wo wir dann ja noch hinkommen, da waren auch viele knappe Niederlagen dabei bisher und wenig Glück tatsächlich auch auf der Habenseite und schön, dass es dann auch jetzt gegen zwei große Namen sogar gereicht hat, dann mal Siege zu holen gegen die beiden Smiths. Dann war eben Michael van Gerven zu stark, aber das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen nach diesem Start in die Saison für Lou. War
Ja.
nötig und ja, nach 5 Turnieren war das jetzt, glaube ich, auch echt an der Zeit für ihn.
Deutschsprachiges Quintett, das zusätzlich dazu noch die zweite Runde die erste Runde übersteht, dann aber unter den letzten 64 rausgeht. Martin Schindler gewinnt ein Spiel. Florian Hempel stürzt im zweiten Spiel auf 75 im Average ab. Max Hopp, tatsächlich dann auch mal, der lange über 100 spielt bei seinem
Ja.
Sieg. Dominik Gröhlich schlägt Rob Cross und holt sein allererstes Preisgeld. Und dann haben wir noch Rusty Jake Rodriguez, der sich ebenfalls einmal durchgesetzt hat. Ja, Nico Springer würde ich gerne noch einwerfen, spielt über 105 gegen Luke Littler,
Unfassbar.
gibt aber auch einen 3:0 Vorsprung aus der Hand und kann halt im Decider keinen 15-Darter spielen, der gereicht hätte. Was überwiegt da bei dir bei diesem Spiel?
Also, das muss man auch dazu sagen, Nico Springer hat dafür, dass er auf so unfassbar viele hohe Averages bisher getroffen ist in dieser Pro-Tour-Saison. Dafür hat er ungemein viel Preisgeld eigentlich eingespielt dafür, muss man einfach auch mal dazu sagen. Aber das ist, also solche Spiele sind brutal und dennoch überwiegt da bei mir einfach wirklich, naja, ich glaube wirklich dieses Gefühl, dieser Mann könnte jeden schlagen, auf den man einfach, der auf ihn trifft. Ich habe diese Partie tatsächlich im Stream geschaut und er hat ja auch 3-0 geführt, dann wirklich mit drei hervorragenden Lecks, drei Lecks, glaube ich, auch unter 15 Darts da. Also, wenn er dieses Niveau weiterspielt, dann mache ich mir gar keine Sorgen, was Weltmeisterschaft, was Tourcard und Co. betrifft. Und ich habe da eine kleine Trivia tatsächlich für dich, weil ich hab Adrian Geiler tatsächlich zugehört beim Stream und es gibt einen Deutschen, der bisher Luke Littler schlagen konnte in einem PDC-Turnier. Könntest du sagen, wer?
Es wird wahrscheinlich jemand auf der Development Tour gewesen sein, oder
Das
ist
ist schon mal
da
sehr
ein Pro
gut,
Tour?
ja.
Ja. Hahaha, boah. Ist das jemand, der aktuell eine Tourkarte hat?
Nein, das macht's nicht leichter.
Ja, das macht es gar nicht leichter. Diesmal würde ich passen.
Okay, es ist Christopher Tonders tatsächlich in dem
Ah.
allerersten Development-Tour-Turnier von Luke Littler. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, krass. Der macht mir Konkurrenz, der Adrian.
Hut ab, liebe Grüße.
liebe Grüße. Und jetzt müssen wir irgendwie die Biege auf Pietrzko und Clemens kriegen, die 82 beziehungsweise 83 gespielt haben, in der ersten Runde ausgeschieden sind und Kai Gotthardt, der 72 im Decider nicht checken kann und auch ausscheidet. Alle anderen Deutschen, die ich jetzt nicht erwähne, wir können nicht über jeden Einzelnen sprechen, haben es eben auch nicht ins Preisgeld geschafft. Ich würde gleich einmal noch eine spezifische deutsche Frage vielleicht stellen, aber ich würde gerne den Übergang in Players Championship 6 machen. Cian van Veen, Wahnsinn, schlägt diesmal Luke Humphries mit 8:3 im vierten Finale, kommt der Titel Nummer 1 für den Niederländer, spielt zweimal 103 und schlägt unter anderem auch Jermaine Vatimena sowie James Wade. Luke Humphries, ja, vergibt in drei verschiedenen Legs insgesamt 10 Chancen, aber es ist, also das, wie hoch ist das einzuordnen nach so einer Enttäuschung vom Vortag, dass Cian da so zurückkommt?
Also das ist sehr, sehr hoch einzuordnen. Ich glaube, das zeigt auch, wie sehr er als Spieler einfach auch in den vergangenen Jahren gereift ist. Übrigens auch so ein Spieler von vielen, wo man ja mittlerweile sagt, was, der hat noch keinen Prototitel gewonnen, finde ich persönlich. Und dann war es ja gegen Ende auch wirklich eine Machtdemonstration. Also wie der das am Ende hinten raus gemacht hat. 7-1 im Halbfinale gegen Rasma, 8-3 dann auch im Finale gegen Humphries. Also Hut ab. Und ich habe noch mal geschaut, wenn ich richtig liege, über diese 2 Tage in 14 Partien war kein einziger Average unter der 95er, 96er Marke.
Ja,
Das
ist korrekt.
ist eine unfassbare Konstanz, die er da an den Tag gelegt hat und ja, damit auch absolut verdient seinen ersten PS Championship-Titel jetzt hier eingefahren hat.
Humphries spielt noch einen neuen Data dazu und spielt dreimal über 105, darunter auch eine 108,71. Ich glaube, es gab an diesem Tag keinen höheren Average. Die lassen echt nach, die Jungs. Keine 120 plus. Wie schade. Ja, schade. Ross Smith, wir haben ihn schon mal angesprochen, auf der European Tour im Halbfinale gewesen und jetzt hier auch wieder im Halbfinale. Madas Rasma gewinnt zum ersten Mal überhaupt ein Board diese Saison und kommt auch in die Vorschlussrunde. Dann hatten wir noch einen neuen Darter von Alan Suter und Kevin Dutz und James Wade mit dem zweiten Viertelfinale in 2 Tagen. Auch finde ich erwähnenswert, gerade bei Dutz zeigt, finde ich, der Trend ebenfalls nach oben. Dann vielleicht auch die WM als Anstoßpunkt da. Und dann wieder der deutschsprachige Blick. Kai Gotthardt als einziger Deutscher oder deutschsprachiger unter den letzten 32 schlägt Ryan Searle und Rusty Jake Rodriguez und übersteht dabei einige Matchstarts. Dafür erlaubt er Anderson im Decider der dritten Partie einen 24-Darter.
Ja,
Puh,
also
ich möchte in die Tischplatte beißen, weil ich halt nicht genau weiß, ob nach dem Stotterstart in die Saison, ob Kai da nicht auch denkt, Mensch, das hätte doch mal einen Run geben können.
Ja, definitiv. Auch Gary, der da ja nicht auf seinem Topspiel sich präsentiert. Da wäre was drin gewesen. Aber zuvor sich ja auch schon durch zwei Decider gebissen und das nötige Glück vielleicht gehabt gegen Searle und Rusty. Ich glaube, ja, erstmal wichtig, dass es hier für zwei Siege in Folge reicht. Wie gesagt, auch Gotthard musste schon durch so viele Decider, glaube ich, in dieser Saison bisher und hat es da oft nicht gereicht. Jetzt hat es eben zweimal durch den Decider gereicht und dann ist er im Decider ausgeschieden. Dennoch wichtig, zwei Siege für Kai, auch zwei gute Siege für Kai in einem soliden Niveau. Das ist erstmal was Positives.
Ja, ansonsten hatten wir noch drei Deutschsprachige in der zweiten Runde. Nico Springer, jawohl, endlich dann auch mal wieder ein Spiel auf der Pro Tour gewonnen, schlägt Dave Chisnell, Rusty Jake Rodriguez, ja, unglücklich, das muss eigentlich auch bei ihm weitergehen, vergibt da die 5:1 Führung gegen Kai Gotthard. Und dann hatten wir noch Stefan Belmont, der auch 1000 Pfund holt. Aktuell hätten wir Schindler, Petretzko über die Weltrangliste bei der WM, aber auch Nico Springer und Florian Hempel über die Pro Tour. Stefan Belmont aktuell auch über die Pro Tour. Gabriel Clemens, Sorgenkind, verspielt gegen Michele Toretta eine 3:0 Führung. Ricardo Pietrezco stürzt auf einen 76er Average ab.
Ja.
Martin Schindler gerade auch nicht richtig da. Einer von den Neuen, den möchte ich noch hervorheben. Maximilian Jawinski macht das ordentlich, aber dann reichen ihm halt im Decider in seiner Erstrundenpartie 18 Darts nicht. Erwarten wir zu viel? Ist es gerade einfach nicht besser? Was könnte ich noch sagen? Bei ein paar Leuten ist, glaube ich, schon aktuell der Wurm drin. Bei
Ja.
anderen sollte man mehr Geduld haben. Wie würdest du es einschätzen? Deine 20 Minuten zu den Deutschen? Nein, Quatsch, so viel Zeit haben wir nicht.
20 Minuten. Gut, dann fange ich mal an, ne? Nee, also genau, ich glaube, man muss differenzieren. Man muss zwischen den Etablierten differenzieren, die in meinen Augen gerade zum größten Teil wirklich unter ihren Möglichkeiten spielen, und zwischen den Neulingen, auch wo ich einen Czerwinski definitiv dazu zähle, aber auch irgendwie noch einen Gotthard Springer natürlich auch und Leon Weber auch, der jetzt ja auch wieder ohne Preisgeld blieb. Bei Czerwinski würde ich sagen, zweimal jetzt zwar Lehrgeld bezahlt, aber knappe Niederlagen, das geht in die richtige Richtung und auf diesem höchsten Niveau muss man sich, glaube ich, am Anfang auch erstmal ein bisschen abhärten. Aber wenn man dann sieht, Pietrezko einmal mit einem 82er Schnitt, einmal mit einem 76er direkt raus, Clemens im fünften Turnier liegt 0 zu 3 hinten mit einem 70er Schnitt gegen Mario van den Bochade, also wieder die Anfangsphase verpennt, dann führt er 3-0 gegen Touretta und diese Partie geht trotzdem verloren. So kann es nicht zu Siegen kommen. Also da fehlt einfach die Dominanz wirklich hinten raus. Und das kann man gerade, also gerade bei dem Clemens muss man wirklich sagen, ich glaube 3.500 jetzt vom Matchplay weg, das ist noch viel mehr zum Grand Prix jetzt raus und auch bei der WM ist man ja gerade nicht auf einem WM-Platz. Das kann sehr brutal werden, das kann auch sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen, aber ich sehe gerade die Zeichen nicht, dass es in eine andere Richtung geht.
Ja, okay. Ich denke, Rusty
Ja.
Jake kann zufrieden sein aus
Ja.
österreichischer Sicht. Mensur Suljovic kann nicht zufrieden sein, auch an beiden Tagen ohne Preisgeld geblieben. Stefan Belmont immerhin 1000 Pfund mitgenommen als Nachrücker. Bo Greaves hat auch jeweils ihr Auftaktspiel gewonnen, also Chapeau auch in diese Richtung. Und das ist eigentlich der perfekte Übergang zur Women's Series, weil die fand ja statt in Leicester mit vier weiteren Turnieren, auch am vergangenen Wochenende. Gehen wir es wieder von Turnier zu Turnier durch. Turnier Nummer 5 am Samstag gewinnt Kirsi Viinikainen, eine Spielerin aus Finnland, auch schon 52 Jahre alt. Aber schon ein Dauerbrenner auf der Women's Series, davor zweimal im Halbfinale gewesen, finde ich schon überfällig, dass sie sich auch mal ganz nach oben spielt. Sie schlägt Fallon Sherrock mit 5:2, spielt einen 13-Darter zum Match und hat mit knapp 85 ihren höchsten Average des Turniers sich für das Endspiel aufgehoben. Übersteht einen Matchstart von Robin Byrne, das Halbfinale erreichen Eleanor Cairns und Lisa Ashton. Bo Greaves verliert schon unter den letzten 64 gegen Katie Sheldon. Aber ja, das war die einzige Delle, die sie sich da geleistet hat. Turnier Nummer 6. Bo Greaves schlägt Lisa Ashton mit 5 zu 1, spielt immer über 80 im Average, 92 im Halbfinale. Schon ja, deutlich stabiler von ihr gewohnt, was sie da dann anbietet. Halbfinale für Lorraine Winstanley und Laura Turner. Fallon Sherrock scheitert im Achtelfinale an Bo Greaves. Dann sind wir schon am Sonntag angekommen, bevor wir einmal ein bisschen gesammelter drauf gucken. Turnier Nummer 7, wieder Bo Greaves ganz oben, schlägt Katie Sheldon mit 5 zu 0 und gibt insgesamt nur 5 Lecks im gesamten Turnierverlauf ab. 107er Average in der zweiten Runde, 99 im Halbfinale und knapp 93 im Endspiel. Da hat sie also nochmal einen weiteren Gang gefunden. Lauren Hyde und Angela Kirkwood im Halbfinale. Viertelfinale für Noah Lyn van Leeuwen und Fallon Sherrock, Lisa Ashton hier schon unter den letzten 32 ausgeschieden. Und dann haben wir noch Turnier 8 am späteren Sonntag. Bo Greaves schlägt auch hier eine Gegnerin, eine bemitleidenswerte Gegnerin, der dritte Titel an diesem Wochenende, den sie dann holt. Robin Byrne mit 1 zu 5 geschlagen hier. Fünfter Titel für Greaves in dieser Saison. Sie übersteht im Achtelfinale mal Matchstarts von Katie Sheldon, gewinnt ein hochklassiges Viertelfinale gegen Lisa Ashton mit 97 im Average. Robin Byrne vergibt im Endspiel bereits im Auftakt Leck, ja, richtungsweisend viel zu viele Checkdarts. Also das scheint, Benny, um dich auch mal wieder aufzuwecken und einzubinden, das scheint schon auch eine Aura von Bo Greaves auszugehen mittlerweile, wenn sie gegen Frauen spielt, die dazu führt, dass eigentlich selten eine Dame ihr bestes Spiel dann in diesem Moment abrufen kann.
Ja, definitiv. Ich glaube, von so einer Art Aura kann man bei ihr definitiv reden. Sie hat sich das natürlich auch erkämpft. Ich meine, diese Dominanz, die kommt ja auch nicht von irgendwo her und die gab es ja über weite Phasen auch der vergangenen Jahre. Und ja, das sagen ja auch die reinen Zahlen. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass Lisa Ashton die Nummer 2 der Women's Series Order of Merit ist, mit fast 7.000 Pfund Rückstand auf Bo Greaves nach 8 Turnieren, das ist wirklich heftig. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht die Gesamtaverages auf dem Schirm, aber rein von der Konstanz her, ja, Bo Greaves muss nicht das Niveau spielen über weite Strecken, was sie jetzt auch auf der Pro Tour spielen kann. Aber es reicht halt trotzdem, um durchschnittlich wahrscheinlich mit Abstand den konstantesten Average hier zu spielen und jeden Tag wieder im Finale die Gegnerinnen zu zerstören, weil nichts anderes war es ja. Wenn du die knappeste Niederlage mit 1 zu 5, mit 5 zu 1 in einem Finale verzeichnest.
Ansonsten, du hast die Rangliste angesprochen. Bo Greaves, Lisa Ashton wären aktuell auf den direkten WM-Quali-Plätzen. Weitere 500 Pfund dahinter folgt Fallon Sherrock. Kirsi Vinikkainen ist neue Vierte. Sie, denke ich, schon auch nochmal ein Schlaglicht dieses Wochenendes, weil sie den einzigen Nicht-Greaves-Titel holt, den man ansprechen müsste. Also ich habe sie immer wieder mit den Resultaten gesehen und gedacht, das, was sie da tut, ist total konstant und sie hätte eigentlich mehr verdient.
Ja, definitiv. Also vom Niveau her auch schon letztes und vorletztes Jahr immer wieder auch im 80er-Bereich. Und damit kannst du eben auch Turniere gewinnen. Und das hat sie jetzt endlich auch gezeigt, weil sie eben auch die großen Namen mal geschlagen hat. Dann hat sie im Finale Fallon Sherrock zum Beispiel geschlagen. Und dass sie dazu in der Lage ist, das wundert mich gerade auch nicht und freut mich auch für sie. Ich meine, du hast schon richtig gesagt, 52, dass sie das in diesem Alter schafft, tatsächlich dann auch trotzdem eine der Besten zu sein. Das ist echt, ja, sehr, sehr gut einzuschätzen.
Eine der besten ist gerade nicht unbedingt Noah Lyn van Leeuwen. Kleine Delle bei ihr. Wie sehr könnten da die ganzen Dinge rund um WM, Q-School, dass sie einfach auch viel immer noch abbekommt, aufgrund der Tatsache, dass sie eben einfach eine Transfrau ist und dann auch gesagt hat, dass sie das alles ziemlich mitnimmt und mental anstrengend ist. Also liegt das jetzt auf der Hand? Ich meine, man kann nicht reingucken, aber wie würdest du das einschätzen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, genau. Man steckt eben nicht drin. Aber deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht verbrennen. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass das, was sie auf der Women's Series spielt, ich meine, die Stimmen einer Dieter Hedman, die ja jetzt gar nicht mehr bei der Women's Series dabei waren, die gab es ja auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und sie hat dem eigentlich immer mit guten Ergebnissen einfach naja, den Wind aus den Segeln genommen, diesen Kommentaren. Und deswegen kann ich es mir jetzt auf der Women's Series ehrlicherweise nicht so richtig erklären. Kann auch tatsächlich einfach ein natürliches kleines Tief sein. Ich wage es aber tatsächlich jetzt nicht hier in irgendeiner Weise,
Ja.
ob es jetzt die eine oder die andere Richtung ist.
Okay. Ist notiert, ist akzeptiert, alles gut. Ich glaube, wir machen den Sprung. Und zwar wissen wir jetzt 34 feststehende Nationen für den PDC World Cup of Darts. Das ist dann vielleicht die Überleitung zu Dart aus aller Welt, wenn man so will. Ich werde die jetzt nicht alle aufzählen. Indien ist wieder mit dabei. Es wird sechs Qualifier geben, dreimal Asien, zweimal Nordic und Baltic und einmal Lateinamerika bzw. Karibik. Man möchte schreien, wo ist Kenia? Oder siehst du das anders?
Nein, natürlich nicht. Peter Vaciuri, den würde ich tatsächlich natürlich auch sehr gerne beim World Cup sehen. Er war ja auch tatsächlich in der vergangenen Woche bei der Modus Super Series dabei und hat dort auch wieder einige Herzen, glaube ich, für sich gewonnen. Publikumsliebling, wenn nicht er, würde in dieses Turnierformat passen, wenn es ja sogar Wildcards gibt.
Der Modus macht ja sogar so eine Woche, in der Doppel gespielt werden, wo dann ein kenianisches Doppel mit Peter Vaciuri eingeladen ist. Also, wie es gehen kann, zeigt ausgerechnet Modus, wo ich tatsächlich von der Super Series, diesem, die vielen Wettanbieter und die vielen Leute, die dann auch noch so doof sind und drauf wetten. Also, ich bin kein großer Fan. So insgesamt von dem Konzept natürlich, es gibt ein paar Spielern wieder die Möglichkeit zu spielen und vielleicht auch Einnahmen zu generieren, die sie sonst nicht bekommen würden. Auch ein Adrian Lewis kann dann
Ja.
unter Laborbedingungen vielleicht mal wieder entsprechend was anbieten. Die Vermarktung, die Homepage ist unfassbar unübersichtlich etc. Ich will mich jetzt gar nicht so darauf einschießen, aber das ist dann ein positiver Punkt, den Sie da setzen können, dass Sie etwas tun, was die PDC, ja, ich glaube, auch der Kollege Adrian Geiler hat von dem Elfmeter gesprochen, mit irgendwie
Ja.
ohne Torwart oder sowas, den die PDC da verschossen hat.
Ja, definitiv. Also, und tatsächlich ist er ja auch absolut konkurrenzfähig. Also, wenn ich da an andere Teams denke, teilweise.
Rein.
Ich wollte jetzt natürlich kein Team nennen.
Ich
Aber
nenne das Team, es ist mir egal.
so kennt man dich. Aber ja, das ist ja
Ja.
so. Das ist ja so. Wenn man auf die reinen Statistiken schaut, ein Vaciuri kann konstant über 80, Mitte 80 spielen. Und dazu wäre er auch in der Lage, dann mit einem soliden Doppelpartner da auch ein paar Teams zu ärgern. Und also
Ja.
plus das Publikum hat er auf seiner Seite. Also da wäre was drin.
Tja, tja, tja. Nun gut, wir machen den Schnitt von der PDC zur WDF. Da möchte ich auch nur über die Turniere auf der Isle of Man sprechen. Isle of Man Classic, gewonnen von Jim McEwen. Der bezwingt Alex Williams mit 5:2. Bei den Damen schlägt Eve Watson Vicky Prüm mit ebenfalls 5:2. Isle of Man Masters, gewonnen von Paul Hogan, besiegt Callum Francis mit 5:1 und holt seinen zweiten WDF-Titel nach 2005. Unfassbar. Dieter
Ja.
Hedman, du hast sie eben angesprochen, gewinnt bei den Damen mit 5:2 gegen Anca Seilstra. Und dann weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das nächste Thema anspreche, ob ich weinen soll, ob ich den Kopf schütteln soll, was ich tun soll. Mervyn King hat nach eigenen Angaben Steuerschulden von mehr als 500.000 Euro und wurde Anfang März für zahlungsunfähig erklärt. Über 20 Jahre hatte er keine Steuern bezahlt, weil er glaubte, das gewonnene Preisgeld nicht als Einkommen versteuern zu müssen.
Das kann man sich nicht ausdenken. Also das.
Ja, was kann man dazu sagen? Wir wollen jetzt nicht über Dart und den Einfluss von Alkohol sprechen, aber heieieiei, also ich habe mit Mervyn King das ein oder andere Mal gesprochen. Ich finde ihn sehr sympathisch und
Ja.
angenehm, aber da jetzt, das ist eine unfassbare Geschichte, wo es mir dann auch schwerfällt zu sagen, der Arme.
Das, ja, also wenn das, ich sage das mal ganz ehrlich, wenn das jetzt einem 20-Jährigen passiert, in den ersten beiden Jahren auf der Tour, der im Zweifel auch nicht unbedingt so viele Supporter um sich herum hat, die ihm da unter die Arme greifen, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn das über 2 Jahrzehnte passiert, von einem gestandenen, ehemaligen Top-10-Profi, dann ist das, ich weiß nicht. Also da fehlen mir wirklich auf so vielen Ebenen die Worte. Das kannst du gar nicht
Ich würde
einschätzen.
dich gerne fragen, er bringt ja irgendwie auch die Organisationen, PDC, BDO etc. ins Gespräch, dass dort irgendwie mehr hätte darauf hingewiesen werden sollen. Kannst du das nachvollziehen?
Ich meine, wir sind ja beide Journalisten, Kevin. Und
Ja.
du bist auch Freiberufler. Und da
Ja.
weiß man, dass man da im Zweifel aufgeschmissen ist, wenn man nicht für sich selbst einsteht und für sich selbst zuständig ist. Jede Kleinigkeit muss angegeben werden. Und das ist sehr,
Ja.
sehr viel Bürokratie und das ist nervig. Aber das weiß man eben im Zweifel, wenn man gerade in diesem Zweig ist. So.
Ja, da geht es jetzt darum, ob er sein Haus verliert und irgendwie, wie es dann so weitergeht. Der wollte ja jetzt irgendwie auch noch ein Bauunternehmen gründen und gerade deshalb ist es wohl anscheinend aufgefallen.
Auch
Ja,
lustig,
es
dass das
ist,
erst
es
nach
ist.
20 Jahren auffällt, ne?
Ja, natürlich, das kann man auch in Frage stellen. Also ich war auch bisschen, als ich selbstständig geworden bin und dann das Finanzamt gesagt hat, wir hätten aber jetzt schon gerne Steuererklärung, war ich schon auch im Moment so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie geht denn das? Aber mittlerweile
Ja.
ist das bei mir halt auch Routine, kann ich sagen, falls das Finanzamt Dortmund Ost zuhört. Ich möchte mit dir noch einmal kurz auf die kommenden Tage blicken. Premier League in Nottingham, weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist es schon gelaufen. Hier trotzdem nochmal die Viertelfinals. Luke Humphreys gegen Luke Littler, Rob Cross gegen Chris Dobie, Stephen Bunting gegen Gervin Price und Nathan Espinel gegen Michael van Gerwen. Humphreys gegen Littler, da gucken natürlich alle drauf. Challenge Tour 6 bis 10 in Hildesheim, bestimmt wieder viele deutsche Gesichter. Ich habe jetzt keine Meldeliste gesehen, würde dich fast gerne fragen, ob Bo Greaves, wie viele Titel Bo Greaves dieses Mal holt. Aber ich würde ihr auch zutrauen, einfach nicht dabei zu sein.
Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern nach Pro-Tour-Action und Women's Series in Folge, dass sie sich dann Wochenende rausnimmt. Aber ich habe gerade die
Ja.
Listen leider auch nicht vor mir.
Ja. Gut, die WDF. Die gastiert in Wien mit der International Youth Challenge. Das sind Turniere für Spieler U18, das ist WDF Platin sogar und U23, mindestens WDF Bronze. Gestern hatten wir über 210 Meldungen, darunter auch einige Kaliber aus der WDF-Rangliste. Florian Preis, der ja aktuell auch die Nummer 3 der WDF ist, wird da mitspielen, aus deutscher Sicht zum Beispiel. Und beide Tage gibt es im Livestream auf streamster.tv. Oder ist es Streams? Ja, genau. Das ist eine österreichische Seite. Und ich erzähle das auch, weil ich einer der Kommentatoren sein werde an diesem Wochenende. Also Samstag und Sonntag ab 9 Uhr, wenn man mal den jüngsten ganz, ganz unterschiedlicher Couleur auf die Wurfhand schauen möchte. Herzliche Einladung dazu. Und dann 17. 18. März, Players Championship 7 und 8 in Hildesheim. Und danach werden wir uns mit der nächsten Ausgabe von Shortleg Kompakt melden. Wir, das ist einer aus unserem gewohnten Viererteam, das sind zwei aus unserem gewohnten Viererteam. Wer es sein wird, das knobeln wir uns noch entsprechend aus. Habe ich noch irgendwas vergessen, Benny? Gibt es noch irgendwas? Möchtest du noch jemanden grüßen?
Erstmal grüße ich natürlich auch das Finanzamt in Dortmund Ost. Aber ich glaube tatsächlich übrigens, dass nur eine kleine Ergänzung, dass Bo Greaves tatsächlich nicht auf der Meldeliste steht. Also hat mir recht.
Ja. Ich glaube nicht, dass es einen Reinhold Messner gibt, wurde doch auch mal in einer Comedy-Reihe gesagt. Also deswegen. Bo Greaves, also anscheinend nicht auf der Welt. Die Chance für alle anderen, die Chance vielleicht dann auch für Stefan Belmont, seinen Platz da oben weiter zu festigen. Für ihn, glaube ich, ein wichtiges Wochenende auch wieder, weil die Challenge-Tour natürlich der kürzeste Weg zur WM ist, nach dem Start, den er hingelegt hat.
So ist es, ganz genau.
Gut, Benny, hiermit bist du entlassen, oder so. Es war mal wieder nett mit dir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich muss jetzt noch Koffer packen und dann hoffen, dass morgen kein kurzfristiger Streik noch aufkommt und ich dann gegen Wien zur International Youth Challenge abheben kann, bei der übrigens Devon Peterson als Stargast mit
Ach
dabei
ja.
sein wird, der sich ja auch sehr für den Nachwuchs engagiert.
Sehr schön, ja. Ich werde reinschauen und hat mir auch großen Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche in einer anderen Konstellation, wahrscheinlich in alter Frische. Bis
Wir
denn.
machen den Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Shortleg Kompakt, der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Macht's gut. Ciao.